Wenn ein Brief mit ernsten Korrekturen endet, erwartet man eher scharfe Worte als ein warmes Segenswort. Am Ende des zweiten Korintherbriefes erleben wir jedoch, wie aus mancherlei Spannungen eine liebevolle Zusammenfassung wird. Paulus fasst das Wesen eines gesunden christlichen Lebens in wenige dichte Ermahnungen und krönt alles mit einem einzigartigen Segen. Gerade dort, wo vieles zerbrochen, verletzt oder durcheinander geraten ist, öffnet uns dieser Abschnitt einen Blick darauf, wie Gott seine Gemeinde durch Freude, Ermutigung, Liebe und den Genuss der Gnade neu ordnet und zusammenfügt. Ein Leben der Freude und Ermutigung. Am Ende eines ernsten, zum Teil schmerzhaften Briefes steht ein schlichtes, aber kraftvolles Wort, schließlich, Brüder, freut euch. Paulus schreibt nicht an eine konfliktfreie Vorzeigegemeinde, sondern an Gläubige, die durch Spannungen, Missverständnisse und eigene Schwachheit gegangen sind. Gerade ihnen ruft er zu, Freude gehört zum normalen Christenleben. Diese Freude ist nicht die dünne Schicht guter Laune, die schnell abblättert, wenn die Umstände härter werden. Sie entspringt der Begegnung mit dem Herrn selbst, der mitten in Widerspruch und Bedrängnis seine Gnade erweist. So heißt es an anderer Stelle, schließlich, meine Brüder, freut euch im Herrn. Die Freude hat hier ein klares Zentrum, nicht die Situation, sondern der Herr. Nach dem Neuen Testament sollte das christliche Leben ein Leben der Freude sein. Wenn dein Leben kein freudiges Leben ist, ist dein christliches Leben nicht normal. Sich zu freuen umfasst mehr, als nur fröhlich zu sein. Man kann fröhlich sein, ohne sich zu freuen. Fröhlichkeit ist etwas Inneres, aber sich zu freuen bedeutet, dass unsere innere Freude nach außen zum Ausdruck kommt. Ich glaube, Paulus würde sagen, dass wir, um uns zu freuen, unsere Stimme gebrauchen müssen, das heißt, wir müssen unsere Freude hörbar machen, ihr eine Stimme geben. Paulus kennt die tiefe Spannung zwischen Schwachheit und Freude. Sein eigenes Zeugnis im selben Brief lautet, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollkommen. Freude entsteht dort, wo ein Mensch erfährt, ich muss nicht stark sein, damit Gott wirken kann, seine Gnade findet mich gerade in meiner Begrenzung. Darum kann Paulus in den Gefängnisbriefen wiederholen, freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum sage ich, freut euch. Freude im Herrn ist kein Schleier über der Realität, sondern eine Antwort auf die tiefere Realität seiner Treue. Sie zeigt sich nicht nur als stilles inneres Empfinden, sondern drängt nach Ausdruck im Gebet, im Loben, im Singen, im schlichten Aussprechen dessen, was Gott getan hat. So wird das Herz aufgerichtet und der Blick löst sich von der eigenen Enge, um neu auf den Herrn gerichtet zu sein. Korinther ist zugleich ein Buch der Ermutigung. Schon zu Beginn schreibt Paulus vom Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Drangsal. Ermutigung ist hier mehr als ein freundliches Zureden von außen. Gott tritt in die inneren Spannungen hinein, ordnet das Durcheinander der Gedanken und beruhigt das Herz, das zwischen Enttäuschung, Schuldgefühlen und Überforderung hin- und hergerissen ist. Er stärkt, indem er seinen Trost mit einem neuen Maß an Klarheit verbindet, die Klarheit, dass Christus genügt. Dass sein Weg mit uns nicht abgebrochen ist, dass kein Versagen endgültig ist, solange seine Gnade wirksam bleibt. So entsteht ein Leben, das zugleich nüchtern und getröstet ist, nüchtern in der Einschätzung der eigenen Schwachheit, getröstet durch die Gewissheit, dass Gott nicht aufgibt. Denn wir freuen uns, wenn wir schwach sind, ihr aber mächtig seid, um dieses beten wir auch, um eure Vervollkommnung. Freude und Ermutigung verbinden sich hier zu einer stillen, aber tragfähigen Zuversicht. Der Herr arbeitet an uns weiter. In diesem Licht können Tage der Niedergeschlagenheit zu Wegmarken werden, an denen Gottes Treue neu sichtbar wird. Wer so ermutigt ist, muss sich nicht selbst beweisen, er darf lernen, aus der Gnade zu leben. Daraus erwächst eine Freude, die nicht laut sein muss, aber ihren Grund nicht verliert, selbst wenn vieles im Außen brüchig bleibt. Schließlich, Brüder, freut euch, lasst euch zurüsten, seid getröstet. Denkt dasselbe, lebt in Frieden, und der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein. Schließlich, meine Brüder, freut euch im Herrn. Euch dieselben Dinge zu schreiben, ist mir nicht lästig, euch aber macht es sicher. Wo Freude und Ermutigung aus der Gnade Christi wachsen, beginnt das Herz, sich von sich selbst zu lösen. Die eigene Schwachheit verliert ihren lähmenden Schrecken, weil sie nicht mehr das letzte Wort hat. Ein solches Leben muss nicht glänzen, um echt zu sein, es lebt aus der stillen Gewissheit, dass der Herr seine Zusage hält. In dieser Ruhe wird die Freude im Herrn nicht zu einem Pflichtgefühl, sondern zu einer leisen, widerstandsfähigen Kraft, die auch andere ansteckt. Wer so gestärkt wird, findet mitten im Alltag kleine Räume des Lobes, manchmal nur einen Satz, manchmal ein Lied, manchmal ein dankbares Aufatmen. Gerade dort, im Unspektakulären, zeigt sich, wie tief die Freude im Herrn wirklich reicht. Wiederhergestellt, ausgerichtet und in Frieden. Wenn Paulus schreibt, lasst euch zurüsten, steht dahinter ein Wort, das das Flicken von Netzen, das Einrenken von Gelenken, das in Ordnung bringen beschreibt. Vor ihm liegt eine Gemeinde, deren Netz zerrissen ist, Streitigkeiten, Parteien, moralische Verirrung, Misstrauen gegen apostolische Autorität. 1. und 2. Korinther zeichnen das Bild dieser Schäden schonungslos. Und doch ist der Tonstrich des Apostels nicht Resignation, sondern Wiederherstellung. Vervollkommnet zu werden bedeutet, wiederhergestellt, geflickt, repariert und zurechtgerückt zu werden, damit die Gläubigen wieder gemeinsam tragfähig sind. Gott nimmt die Defekte nicht einfach hin, er setzt an, sie zu heilen, wenn die Seinen sich seinem Wirken nicht verschließen. Vervollkommnet zu werden bedeutet, wiederhergestellt, geflickt, repariert und zurechtgerückt zu werden. Es bedeutet, in die richtige Stellung zurückgebracht und auf die richtige Spur gesetzt zu werden, damit wir zusammen mit anderen im Leib aufgebaut werden können. Die Bücher 1 und 2. Korinther sind Bücher der Vervollkommnung. Das einzigartige Ziel dieser beiden Briefe ist es, die beschädigten, abgelenkten und gespaltenen Heiligen in Korinth zu vervollkommnen. Diese Wiederherstellung hat immer eine gemeinschaftliche Seite. Es geht nicht nur darum, dass Einzelne innerlich gesund werden, sondern dass ein zerrissenes Miteinander neu zusammengefügt wird. Darum richtet Paulus den Blick auf das Denken der Gemeinde, denkt dasselbe. Ähnlich fleht er an anderer Stelle, dass ihr alle dasselbe redet und dass keine Spaltungen unter euch seien, sondern dass ihr euch auf denselben Sinn und auf dieselbe Meinung ausrichten lasst. Gemeint ist kein uniformes Gleichschalten, sondern ein gemeinsames Ausgerichtetsein auf Christus. Wie bei einem Instrument, dessen Saiten verstimmt sind, geht es um das feine Nachspannen und Justieren durch den Herrn, bis ein Ton entsteht, der wieder harmonisch ist. Wo der Herr so an Gedanken, Haltungen und Beziehungen arbeitet, gewinnt der Friede Raum. Die Korinther kannten das Gegenteil, denn es ist mir durch die Chloe über euch bekannt geworden, meine Brüder, dass Streitigkeiten unter euch sind. Streit ist das natürliche Klima des alten Menschen, verletzte Ehre, festgehaltene Rechte, unversöhnte Kränkungen. Gott antwortet darauf nicht mit Druck, sondern mit einem doppelten Ruf, zur inneren Ausrichtung und zu einem Leben im Frieden. Deshalb steht beides im selben Vers, denkt dasselbe, lebt in Frieden, und der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein. Friede ist nicht zuerst das Ergebnis gelungener Konfliktlösungstechniken, sondern Frucht der Nähe des Gottes des Friedens. Solche Wiederherstellung ist oft ein unspektakulärer, aber tiefer Prozess. Manches, was über Jahre verhärtet war, wird nach und nach weich. Alte Urteile verlieren ihre Selbstverständlichkeit und an die Stelle reflexhafter Abwehr tritt die Bereitschaft, sich vom Herrn korrigieren zu lassen. So lasst uns nun dem nachstreben, was des Friedens ist und dem, was zur gegenseitigen Erbauung dient. Aus reparierten Beziehungen wird ein Raum, in dem Christus erkennbar wird, nicht in Perfektion, sondern in der Art, wie Vergebung möglich wird, wie man einander wieder anvertrauen kann, wie das gemeinsame Ziel wichtiger wird als der eigene Standpunkt. Ein solches Miteinander trägt still, aber deutlich den Abdruck dessen, der zerstreute Menschen sammelt und ihnen neu eine gemeinsame Spur gibt. Schließlich, Brüder, freut euch, lasst euch zurüsten, seid getröstet, denkt dasselbe, lebt in Frieden, und der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein. Ich flehe euch nun an, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle dasselbe redet und dass keine Spaltungen unter euch seien, sondern dass ihr euch auf denselben Sinn und auf dieselbe Meinung ausrichten lasst. Aus der Sicht Gottes ist Wiederherstellung kein Randthema, sondern Teil seines Weges mit seinem Volk. Er scheut sich nicht vor den verborgenen Rissen in Beziehungen und den stillen Verletzungen in Herzen. Wo sein Wort aufgedeckt hat, was schief liegt, lässt er es nicht beim Befund bewenden, sondern führt in einen Prozess des Heilens hinein. Dieses Wissen nimmt dem eigenen Scheitern die Endgültigkeit und schenkt Hoffnung für festgefahrene Situationen. Frieden wird dann nicht zu einer unerreichbaren Idealvorstellung, sondern zu einer Gabe, die wächst, wo Menschen sich seiner Zurechtbringung nicht entziehen. Eine Gemeinde, die so vom Herrn repariert wird, trägt etwas von seiner Sanftheit in eine harte Welt hinein, ein stilles Zeugnis dafür, dass der Gott der Liebe und des Friedens tatsächlich mit ihr ist. Der Gott der Liebe und der Segen der Dreieinigkeit. Auffallend ist, wie Paulus am Schluss des Briefes Gott beschreibt, nicht als den Gott der Macht oder der großen Taten, sondern als den Gott der Liebe und des Friedens. Eine Gemeinde, die von Rivalität, von Bewunderung starker Persönlichkeiten und vom Verlangen nach spektakulären Gaben geprägt war, braucht genau diese Korrektur. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Gottes Antwort auf mangelnde Liebe ist nicht mehr Druck, sondern ein neues Offenbarwerden seiner Liebe selbst. Er will nicht nur fromme Überzeugungen korrigieren, sondern Herzen füllen und Beziehungen durchdringen. Wo er als Gott der Liebe erfahren wird, verliert das Bedürfnis nach Selbstdarstellung an Gewicht und Raum entsteht für ein Miteinander, das dem Charakter Christi entspricht. Nun betont Paulus in seinem Schlusswort in 2. Korinther den Gott der Liebe. Er betont nicht den Gott der Macht oder den Gott der Wunder. Hier scheint Paulus den Korinthern zu sagen, euch fehlt es an Liebe, und deshalb braucht ihr den Gott der Liebe. Aufgrund eurer Situation braucht ihr nicht den Gott der Macht oder den mächtigen Gott. Der, den ihr braucht, ist der Gott der Liebe und des Friedens. Zu diesem Miteinander gehört etwas sehr Konkretes, grüßt einander mit heiligem Kuss. In einer Kultur, in der äußere Gesten leicht zum bloßen Ritual werden, ist das eine unbequeme Erinnerung daran, dass Liebe sichtbar und spürbar werden soll. Der Kuss ist heilig, weil er eine Liebe ausdrückt, die nicht von verstecktem Eigennutz, nicht von Unreinheit und nicht von manipulativen Absichten durchzogen ist. Er ist Zeichen einer Gemeinschaft, in der man sich als von Gott Geliebte begegnet. Es grüßen euch alle Heiligen, dieser einfache Satz spannt eine Brücke zwischen Gemeinden und Generationen. Liebe bleibt nicht im Inneren stecken, sie findet Worte und Gesten, die anderen zu erkennen geben, du bist in Christus nicht allein. Im abschließenden Segen hebt Paulus den Blick über die konkrete Situation von Korinth hinaus auf die Wirklichkeit des Dreieinen Gottes, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Hier öffnet sich ein Fenster in das innere Leben Gottes. Die Liebe Gottes des Vaters ist die Quelle, sie ist der Ursprung jedes guten Gedankens, jedes rettenden Eingreifens, jeder Geduld mit seinem Volk. Die Gnade des Herrn Jesus Christus ist der Weg, auf dem diese Liebe zu uns kommt, der Sohn, der sich selbst für uns hingegeben hat als Opfergabe und Schlachtopfer, Gott zu einem wohlriechenden Duft, der arm wurde, damit wir reich würden. In seiner Person, in seinem Weg durch Erniedrigung und Kreuz, wird die Liebe des Vaters greifbar. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes schließlich ist die Gegenwart dieses Dreieinen Gottes in der Gegenwart. Sie bedeutet, dass Liebe und Gnade nicht als Erinnerungen hinter uns liegen, sondern als lebendige Wirklichkeit in uns wohnen. Der Geist verbindet uns mit Christus, macht sein Wort lebendig, richtet uns aus, wenn wir abgleiten, und schenkt uns Anteil an dem inneren Leben Gottes. Wenn Paulus in 2. Korinther so ausführlich von Gnade spricht, meint er nicht eine abstrakte Größe, sondern den Dreieinen Gott selbst als Lebensversorgung, als den, der uns in der Schwachheit trägt, im Dienst fähig macht, im Leiden tröstet. Diese Gnade entspringt der Liebe des Vaters und fließt durch den Geist in den Alltag der Glaubenden hinein. Schließlich, Brüder, freut euch, lasst euch zurüsten, seid getröstet. Denkt dasselbe, lebt in Frieden, und der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein. Grüßt einander mit heiligem Kuss. Dass der letzte Klang des 2. Korintherbriefes ein Segen ist, macht deutlich, wie Gott seinem Volk begegnet, nicht zuerst mit Forderung, sondern mit Zuspruch. Die Liebe des Vaters, die Gnade des Sohnes und die Gemeinschaft des Geistes bilden einen Raum, in dem Glaubende sich nicht ständig selbst sichern müssen. Wer darin lebt, gewinnt innerlich Freiheit, auf Machtinszenierungen zu verzichten und stattdessen der Liebe Raum zu geben. So wird das eigene Leben, bei aller Unvollkommenheit, zu einem stillen Bild dessen, was Paulus den Korinthern zuspricht, der Gott der Liebe und des Friedens ist bei euch und sein dreifacher Segen trägt weiter, als ihr es absehen könnt. Herr Jesus Christus, danke für die Gnade, die aus der ewigen Liebe des Vaters zu uns fließt und durch den Heiligen Geist täglich in unsere Herzen übertragen wird. Wo unsere Freude erloschen, unsere Beziehungen verletzt und unser Mut geschwunden ist, berühre du uns neu mit deiner tröstenden Nähe und richte uns in deiner Sanftmut wieder auf. Fülle unsere Herzen mit deiner Liebe, die Eifersucht und Bitterkeit vertreibt, und lass deinen Frieden wie ein stiller Strom durch unser Miteinander fließen. Schenke, dass wir die Gemeinschaft mit dir als unsere eigentliche Lebensquelle entdecken und in dieser Gemeinschaft wachsen, bis unser ganzes Leben ein Ausdruck deiner Gnade wird. Bewahre uns in der Freude an dir, im Mut zum Weitergehen und in der Gewissheit, dass der Gott der Liebe und des Friedens mit uns ist. Amen.